SRF 1.
Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Nach dem Hitlergruß vor der Synagoge. Ein junger Genfer wird wegen Rassendiskriminierung schuldig gesprochen. An den Grenzen des medizinisch Machbaren. Forscher ersetzen ein defektes Gen mit einem gesunden. Hoffnung für Menschen mit Erbkrankheiten. Deutsche Dieselautobesitzer müssen ihre Autos nachrüsten. Wir in der Schweiz nicht, zumindest vorläufig. Deutschland wählt, wir hören zu an verschiedenen Schauplätzen, zum Beispiel in Eisenach. Da geht die Angst um vor Arbeitsplatzverlust bei Opel.
Man macht sich doch Gedanken um die jüngeren Leute. Es ist alles unsicher geworden hier und man merkt das auch jetzt, wenn man sich mit Leuten unterhält. Eine gewisse Zukunftsangst ist schon da.
Angst in der Opelstadt, in unserem Deutschland-ABC zur Bundestagswahl um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Es ist eine Art Hitlergruß und vor allem in rechtsradikalen Kreisen im französischen Sprachraum populär, die Quenelle. Auch in der Romandie hat sich die rassistische Geste breit gemacht. Ein junger Genfer hatte mit zwei Gesinnungsgenossen die Quenelle vor einer Genfer Synagoge gemacht. Jetzt ist er wegen Rassendiskriminierung verurteilt worden, auch in zweiter Instanz. Max Ackermann.
Nach dem Ende des nationalsozialistischen Terrors wurde der Hitlergruß zum Teil verboten, mindestens aber geächtet. Nazi-Sympathisanten suchten deshalb immer wieder nach Varianten des Grußes. 2005 zeigte der rechtsradikale französische Bühnenkünstler Dieudonné erstmals die Quenelle. Dabei wird der linke Arm schräg nach unten gestreckt und die rechte Hand auf den linken Oberarm gelegt. Der Gruß wurde in rechten Kreisen bald populär. Fußballer zeigten ihn, Jean-Marie Le Pen, der Gründer des Front National, ebenfalls. 2013 posierten drei junge Genfer mit der Quenelle vor der örtlichen Synagoge, zum Teil vermummt, einer im Tarnanzug. Fotos der Aktion wurden im Internet verbreitet. Die Genfer Staatsanwaltschaft erließ Strafbefehl wegen Rassendiskriminierung und verhängte bedingte Geldbußen. Zwei der drei Männer akzeptierten die Strafe, einer zog vor Gericht. In erster Instanz wurde er tatsächlich freigesprochen. Die Aktion Zeuge von schlechtem Geschmack sei aber noch keine Nazi-Propaganda, urteilte das Polizeigericht. Das Genfer Kantonsgericht und nun in letzter Instanz auch das Bundesgericht sehen das anders. Zwar sei die Bedeutung der Quenelle nicht immer ganz klar, aber wer sie demonstrativ vor einer Synagoge mache, handle klar antisemitisch. Das sei nicht mehr Schulbubenhumor, sondern Rassismus. Die bedingte Geldbuße wegen Rassendiskriminierung bleibt bestehen. Zudem muss der Verurteilte 3'000 Franken Gerichtskosten übernehmen.
Max Ackermann. Die weiteren Nachrichten des Mittags bringt uns nun Valerie Wacker.
Der Schweizer Detailhandel hat in der ersten Jahreshälfte praktisch stagniert. Seit Jahresbeginn gingen die Umsätze ganz leicht zurück, um 0,1% verglichen mit dem gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Das zeigen Zahlen des Marktforschungsinstitutes GfK. Es hat die Umsätze der 40 größten Schweizer Detailhändler ausgewertet. Vor allem bei den Lebensmitteln blieben demnach die Umsätze gleich. Mehr gefragt waren hingegen Sport- und Spielwaren. Hier stiegen die Umsätze um 6,5%. Zudem begünstigte das sommerliche Wetter den Verkauf von Heimwerk- und Gartenartikeln. Auch hier gab es ein Plus. In Deutschland ist die Kinderarmut erneut gestiegen, wie eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts zeigt. 2016 lebten demnach 2,7 Millionen Kinder und Jugendliche unter der Armutsgrenze. Ein Grund für den Anstieg ist gemäß den Forschern, dass in letzter Zeit viele Kinder und Jugendliche nach Deutschland geflüchtet sind. Nun fordern sie Maßnahmen, damit eingewanderte Eltern genug Geld verdienen. Als arm gelten in Deutschland zum Beispiel Haushalte mit zwei Kindern, die weniger als 2'000 Euro im Monat zur Verfügung haben. In Frankreich ist es künftig verboten, dass nahe Verwandte von Politikern als parlamentarische Mitarbeiter beschäftigt werden. Nach mehreren Politaffären hat das französische Parlament strengere Regeln für Politiker beschlossen. So müssen Abgeordnete neu auch ihre Ausgaben mit Belegen abrechnen und die Parteifinanzierung soll transparenter werden. Zum Thema wurde die Beschäftigung von Verwandten insbesondere im letzten Präsidentenwahlkampf Dem konservativen Kandidaten François Fillon wurde vorgeworfen, er habe seine Frau auf Parlamentskosten scheinbeschäftigt. Die Justiz ermittelt. In Griechenland sind zwei ältere Personen am Westnilfieber gestorben, das von Mücken übertragen wird. 12 weitere Personen seien daran erkrankt, teilte das griechische Gesundheitsministerium mit. Möglicherweise sei die Zahl der Infizierten größer, die meisten Erkrankten hätten keine oder nur harmlose Symptome wie Kopf- und Gliederschmerzen. Einwohner und Feriengästen rät das Gesundheitsministerium, Mittel gegen Mücken zu benutzen. Der Profiboxer und mehrfache Schwergewichtsweltmeister Wladimir Klitschko tritt zurück. Er habe als Amateur und Profi alles erreicht, nun könne er gesund seine zweite Karriere angehen. Klitschko hat einen Doktortitel in Sportwissenschaften. Zusammen mit seinem Bruder Vitali Klitschko, dem Stadtpräsidenten von Kiew, hat er eine Boxpromotionsfirma gegründet und 2 Bücher veröffentlicht. Wladimir Klitschko bestritt in seiner Profikarriere 69 Kämpfe, von denen er 64 gewann. Das Wetter. Heute Nachmittag und morgen scheint vielerorts die Sonne. Zeitweise ziehen Wolkenfelder vorüber. Vor allem über den Alpen und dem Jura wird es gebietsweise kurz nass. Es bleibt heiß bei 29 bis 33 Grad. In Genf und im Tessin gibt es bis 34 Grad.
Der Mensch auf dem Weg, der Natur ein Schnippchen zu schlagen. In den USA ist es Forschern gelungen, ein krankmachendes Gen zu ersetzen. Das ist das erste aufsehenerregende Resultat einer Reihe von genetischen Versuchen an menschlichen Embryonen, für die die Wissenschaftsbehörde der USA ihre Erlaubnis gegeben hat. Frage an Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss. Wie ist es den Forschern denn gelungen, das Gen zu ersetzen?
Ja, sie haben in einer ganz frühen Phase eingegriffen, kurz nach der Befruchtung der Eizelle, mit der sogenannten CRISPR-Methode. CRISPR kann man sich vorstellen wie eine Schere mit einer starken Lupe zum Vergrößern. Man kann dabei ganz gezielt ein bestimmtes Gen suchen, herausschneiden und dann durch ein anderes ersetzen. Im Fall von diesem Experiment haben die Forschenden ein Gen ersetzt, das eine Herzmuskelschwäche auslöst, wenn es defekt ist.
Das heißt aber auch in einem sehr frühen Stadium, das heißt, es ist eine Methode, bei der Gene ausgeschnitten ersetzt werden. Das funktioniert dann nur bei der Befruchtung, bei also Zusammenkommen von Eizelle und Spermien.
Bei diesen Experimenten ja. Da muss man gleich nach der Befruchtung eingreifen, wo eben erst eine Zelle vorhanden ist. Denn das Ziel ist ja, dass sich ein Gen, das man ersetzt, von nun an im ganzen Körper befinden soll und eben im wachsenden Lebewesen in jeder einzelnen Zelle dann später drin ist. Bei Erwachsenen geht das also nicht. Da kann man höchstens lokal in einzelnen Zellen noch etwas verändern.
Das Verfahren wirft sicherlich auch ethische Fragen auf, zum Beispiel, was darf der Mensch? Aus Forschersicht jedenfalls möchte die Medizin Erbkrankheiten ausschalten. Bei welchen Krankheiten könnte diese Technik denn dereinst zum Einsatz kommen?
Ja, eben zum Beispiel bei dieser erwähnten Herzmuskelschwäche oder dann zum Beispiel bei den BRCA-Genen. Diese werden auch als Brustkrebsgene bezeichnet. Dieser Ausdruck ist berühmt geworden. Sind diese BRCA-Gene defekt, können sie das Risiko einer Frau stark erhöhen, an Brustkrebs zu erkranken. Wenn diese Gene aber bereits im Embryo repariert werden könnten, wäre dieses besondere Brustkrebsrisiko bei der erwachsenen Person dann eben ausgeschaltet.
Erhofft sich die Medizin viel davon?
Nun, gewisse Krankheiten könnten so im Prinzip vermieden werden, wenn man sie schon im Embryo heilt, wie eben erwähnt. Doch funktioniert eine solche Heilung nur bei wenigen Krankheiten oder Risiken so einfach. Zu viele Vorgänge im menschlichen Körper sind noch unverstanden. Ursache und Wirkung von Gendefekten sind oft sehr, sehr komplex und werden meist über zahlreiche Zwischenschritte überhaupt erst sichtbar nach außen. Was deshalb medizinisch alles möglich sein wird mit dieser Embryotechnik, ist noch kaum abzuschätzen.
Zurzeit wird ja sehr intensiv geforscht. Es gibt viele Experimente an menschlichen Embryonen. Wieso denn auf einmal diese Häufung?
Die Technik erlebt tatsächlich einen richtigen Boom zurzeit. Das kommt daher, dass sie ziemlich neu ist. Die CRISPR-Technik wurde erst vor wenigen Jahren erfunden. Und jetzt wird eben ausprobiert, was damit alles möglich ist. Das ist ein Klassiker für die Grundlagenforschung eigentlich. Da gibt es auch kaum umstrittene Experimente und auch bereits schon medizinische Fortschritte, etwa in der Krebsbehandlung, wo in Kürze eine neue Methode für Blutkrebs auf den Markt kommt. Die CRISPR-Technik ist also stark im Fluss und ja, man darf sich diesen Namen CRISPR durchaus merken, denn diese Technik wird uns noch lange begleiten. Im Moment stehen wir und im Moment eben mit diesen aktuellen Versuchen an menschlichen Embryonen.
Aber eben diese Versuche sind durchaus auch heikel. Ich meine, ein genetischer Eingriff an einem Embryo ermöglicht ja zumindest theoretisch irgendwann Menschen nach Maß.
Ja, braune oder blaue Augen oder vielleicht ein bisschen mehr Muskeln. Solche Fragen könnten werdenden Eltern tatsächlich dereinst in Fruchtbarkeitskliniken gestellt werden. Und das wären ja noch die harmlosen Auswirkungen von solchen Designer-Baby-Möglichkeiten. Bei Krankheiten wird es dann schnell einmal schwieriger. Zum Beispiel ein Szenario, jemand wird krank im Erwachsenenalter aufgrund eines Gendefektes. Da könnte sich dann eine Versicherung allenfalls weigern zu zahlen mit dem Argument, man hätte eben als Kind bzw. den Embryo damals genetisch behandeln müssen. Ob nun die Behandlung von solchen Embryonen eine Zukunft hat, wird sich deshalb zeigen. Das Gebiet könnte sich tatsächlich als ethisch zu heikel erweisen. CRISPR hat aber sicher eine große Zukunft in der Medizin, in der Krebsbehandlung zum Beispiel, wie vorher erwähnt, am Körper von Erwachsenen.
Danke, Daniel Theiss. Und das alles kommt noch hier im Rendezvous. Was ist Ihr Dieselauto morgen noch wert und was wird es Sie noch kosten? Der Autohändler in der Schweiz beruhigt, alles nur deutscher Wahlkampf. Wenn ich den Arbeitsmarkt alleine reformiere, geht es schnell und nach meinem Gusto, sagt sich Frankreichs Präsident Macron und bekommt im demokratischen Frankreich dennoch Applaus. Sie trinken, sie lärmen, sie haben Geld und sie verdrängen die Einheimischen, die Touristen in Massen, zum Beispiel in Barcelona. Wer in Deutschland ein Dieselauto hat, muss es nachrüsten lassen. Gut 5 Millionen Dieselfahrzeuge sollen in Deutschland mit einem Software-Update versehen werden, damit sie weniger Schadstoffe, vor allem weniger Stickoxide ausstoßen. Darauf haben sich gestern am Dieselgipfel die großen deutschen Autobauer und die Politik geeinigt. Für Schweizer Autos mit Dieselmotoren hat der Entscheid aber vorerst noch keine Folgen. Warum? Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi.
Beim Bundesamt für Straßen Astra gibt man sich noch zugeknöpft. Offiziell wisse man noch gar nicht, was konkret das Problem dieser Fahrzeuge sei, die in Deutschland mit einer Software nachgerüstet werden, um weniger Schadstoffe auszustoßen. In einem knappen Kommuniqué heißt es deshalb, man warte noch auf Fakten der deutschen Kollegen, viele Fragen seien noch offen. Der Entscheid, ob und bei welchen Dieselfahrzeugen in der Schweiz Änderungen nötig sind, ist allein Sache des Bundes. Er erteilt auch jedem Fahrzeug, das mit einem Nummernschild unterwegs ist, eine sogenannte Typengenehmigung. Deshalb würden auch die Kantone bei den Kontrollen von Dieselfahrzeugen nicht vorpreschen, erklärt Sven Britschki von der Dachorganisation der Straßenverkehrsämter der Kantone.
Wenn die Typenzulassung nicht mehr in Ordnung wäre, dann ist das eine Sache der Zulassungsstelle, national die Typengenehmigung zu entziehen. Aber im Moment ist das nicht der Fall.
Und auch wenn die Zulassung von Fahrzeugen Sache des Bundes ist, die eigentliche Prüfung macht dieser nicht selber.
Im Hintergrund besteht eine europäische Typengenehmigung. Da wird in einem Land in Europa das Fahrzeug entsprechend geprüft. Und dann gibt es eben also eine Bescheinigung eigentlich. Also es ist nicht so, dass jedes neue Fahrzeug und jeder Typ von jedem Land einzeln überprüft wird. Das würde ja auch nicht Sinn machen.
Hinter verschlossenen Türen versucht sich das Bundesamt für Straßen derzeit einen Überblick zu verschaffen. Wenn es nun zum Schluss kommen sollte, dass gewisse Dieselfahrzeuge auch in der Schweiz angepasst werden müssen, beispielsweise mit einer neuen Software, ist es Sache der Autoimporteure, dies in die Wege zu leiten. Das sei ein komplexer Prozess, sagt Dino Graf. Er ist der Sprecher der AMAG, der größten Importeurin deutscher Fahrzeuge. Es gehe nicht einfach um ein Update pro Marke.
Pro Modellreihe kann es sehr verschiedene Modelle geben. Das heißt dann anschließend, man muss für jede dieser Varianten, so die denn betroffen sind, die Software entsprechend anpassen. Und da ja jedes Fahrzeug typengeprüft ist, muss jedes dieser Fahrzeuge dann diese Softwareanpassung auch wieder vom zulassenden Amt absegnen.
Und so den Beweis erbringen, dass ohne Einbußen an Leistung die Abgaswerte besser sind. Aber auch Dino Graf betont, was genau das Problem der deutschen Diesel sei, Das wisse man bei AMAG noch nicht. Und beim gestrigen Entscheid sei neben der technischen wohl auch die politische Komponente des Dieselgipfels wichtig gewesen.
Es liegt nicht an mir, das zu beurteilen, aber ja, in Deutschland ist Wahljahr und in keinem anderen Land in Europa gibt es einen solchen Gipfel über das Thema Diesel. In Frankreich nicht mit den französischen Herstellern, in Italien nicht mit den italienischen, sondern dieser Dieselgipfel fand jetzt in Deutschland mit den deutschen Herstellern statt.
In Ländern wie Frankreich und Italien, aber auch Spanien oder die Niederlande, dürfen in verschiedenen Städten ältere Diesler zu bestimmten Zeiten nicht mehr unterwegs sein. Erwogen werden auch generelle Fahrverbote für gewisse Fahrzeuge.
Seine politischen Feinde sagen, typisch Macron, er regiert eigenmächtig wie ein König. Seine Anhänger sagen, super, er hält seine Versprechen und macht vorwärts. Gestern hat der französische Präsident vom Parlament die Carte Blanche bekommen, um den Arbeitsmarkt quasi im Alleingang zu reformieren. Das Parlament hat nur am Schluss die Gelegenheit, die ganze Arbeitsmarktreform entweder abzunicken oder zu kippen. Und abnicken ist wahrscheinlich, denn Macrons Partei hat eine satte Mehrheit in den zwei Kammern. Frage an Rudolf Balmer in Paris. Macrons Taktik scheint ja klar, endlose Debatten im Parlament vermeiden, wie es noch unter dem Vorgänger Hollande sie gab. Geht die Arbeitsmarktreform so wirklich schneller über die Bühne?
Das ist zu erwarten, denn die Regierung hat jetzt die Ermächtigung bekommen, ein Schnellverfahren anzuwenden, das es vermeidet, über jeden einzelnen Punkt, jeden Artikel eines Gesetzes zu diskutieren. Es erlaubt den Abgeordneten und Senatoren aber auch nicht, irgendwelche Zusätze oder Abänderungen einzubringen. Das heißt, das sollte wirklich sehr viel schneller gehen mit diesen Verordnungen.
Eine Regierung, die Reformen quasi im Alleingang beschließt, ohne Konsultation des Parlaments. Wie kommt denn das an, ganz grundsätzlich bei den Französinnen und Franzosen?
Eine Überraschung ist das nicht wirklich, denn erstens ist in Frankreich, zumindest in der 5. Republik, seit General de Gaulle die Exekutive ganz klar die Staatsmacht, die das Sagen hat. Und nicht das Parlament. Das Parlament dient dazu, die Beschlüsse der Exekutive durchzuwinken. Dann muss man aber auch einräumen, dass in den letzten Wochen bereits ein intensiver Dialog mit den Sozialpartnern stattgefunden hat. Die Regierung hat Arbeitgeber und Gewerkschaften eingeladen zu Gesprächen über diese Reformprojekte. Auch da kann niemand sagen, dass diese Reformen dann wirklich eine Überraschung wären.
Emmanuel Macron hat wirtschaftsliberale Reformen versprochen im Wahlkampf und zwar eben so schnell wie möglich. Was ist denn inhaltlich von der jetzigen Regierung zu erwarten?
Es geht um eine Lockerung der heutigen Arbeitsgesetze. Grundsätzlich gilt in Frankreich zum Beispiel die 35-Stunden-Woche für die Arbeitszeit. Natürlich gibt es schon jetzt diverse Ausnahmen, doch in Zukunft sollen diese Abkommen auf Unternehmensebene zum Standard werden und nicht zur Ausnahme. Die Arbeitszeit, die Löhne, die Organisation der Arbeit, alles soll auf Unternehmensebene verhandelt und beschlossen werden und nicht vom Staat mit Gesetzen. Das ist der liberale Geist dieser Reformen von Emmanuel Macron. Er möchte gleichzeitig auch den sozialen Dialog fördern zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern. Das ist das doppelte Versprechen dieser Reformpolitik.
Frankreich hat viele Staatsangestellte und potenziell viele Verlierer, wenn sich jetzt Grundsätzliches im Land ändert. Wie will denn Macron den Goodwill, den Kredit bei der Bevölkerung behalten?
Er hat eigentlich nur eine Chance. Seine Reformen müssen ganz einfach wirtschaftlich erfolgreich sein. Es muss sich herausstellen, dass diese Reformen tatsächlich zu einer Verbesserung der Beschäftigung führen, dass es weniger Arbeitslose geben wird in Frankreich, dass das Wirtschaftswachstum anzieht und dass auch dann in der Folge das Außenhandels Defizit von Frankreich sinkt. Das sind wahrscheinlich die einzigen Argumente, die mittel- und langfristig Macrons Landsleute überzeugen können. Denn sehr lange wird der Vorschusskredit, den er jetzt hat, nicht anhalten.
Sagt der Journalist Rudolf Palmer im Rendezvous. Die Zeit, es ist 10:50. Stellen Sie sich vor, Sie sind in den Ferien. 4 Vermummte stoppen Ihren Bus, in dem auch andere Touristen sitzen. Die Aktivisten durchstechen einen Reifen und besprayen den Bus mit Parolen gegen Massentourismus. So geschehen in Barcelona am letzten Sonntag. Zu Gewalt gegen Touristen kam es beim Überfall nicht, aber die Szene sorgt für Schlagzeilen. Und die Debatte über das Ausmaß des Tourismus in Spanien wird lauter. Martin Dura.
30 Millionen. Das ist eine runde Zahl und sie hat einen gewissen offiziellen Wert. Agustí Colom, der Tourismusminister von Barcelona, redet von 30 Millionen Touristen, die seine Stadt jedes Jahr besuchen. Er sagt, das sei eine Schätzung. Und hier beginnt das Problem. Wirklich zuverlässige Zahlen gibt es nicht. Denn viele Touristen steigen in Wohnungen ohne Tourismuslizenz der Stadt ab und werden nicht registriert. Sie sind, oft ohne es zu wissen, blinde Passagiere in Spaniens Tourismushauptstadt. Colom, der Minister, hat noch eine runde Zahl zur Hand. Etwa 10.000 Wohnungen würden auf dem Schwarzmarkt angeboten. Auch das eine Schätzung. Und es gibt andere, die von deutlich höheren Zahlen ausgehen. Aber egal, wem man glauben will, jede Zahl macht deutlich, dass der Tourismus Wohnraum besetzt. Wohnungen, die dem Mietmarkt verloren gehen. Einheimische müssen darum ihre Quartiere verlassen, weil ihr Leben dort zu teuer geworden ist. In Spaniens Wirtschaftskrise haben viele ihr Haus oder ihre Eigentumswohnung aufgeben müssen und sind zu Mietern geworden. Die höhere Nachfrage hat zu Engpässen geführt, der Tourismus aber verschärft diese Knappheit noch. Und Touristen können Preise zahlen, die Einheimische nicht zahlen können. Darum sagten diesen Sommer schon 20% der Bewohnerinnen und Bewohner Barcelonas, der Tourismus sei das Problem Nummer 1 der Stadt. Die Bevölkerung von Valencia oder Palma de Mallorca würde nicht anders antworten. In vielen touristischen Zentren wächst der Widerstand gegen den alljährlichen Überfall einer bunten Besatzungstruppe. Dass die Geld bringt, war lange Zeit das Hauptargument für ein ungebremstes Wachstum des Tourismussektors. Heute rücken die Probleme in den Vordergrund. Lärm, steigende Preise, Wohnungsnot. Die Politik wird national und regional kritisiert, weil sie sich zu lange auf die Rohstoffe Sand und Sonne verlassen und keine wirkungsvollen touristischen Konzepte entwickelt habe. Auf Mallorca diskutiert man seit Jahren darüber, wie man zu anspruchsvolleren und zivilisierteren Gästen kommen und die Trunkenbolde des Billigsttourismus loswerden könnte. Lösungen gibt es noch keine. Die Zwischenbilanz im Sommer zeigt, dass Spanien vor einem neuen Tourismusrekord steht. Die Zahl der Gäste wird also weiter wachsen. Der Protest gegen sie wohl auch.
Die Rentenreform in der Schweiz. Am 24. September stimmen wir unter anderem darüber ab, ob auch Frauen mit 65 pensioniert werden, ob es 70 Franken mehr AHV gibt für Neurentner. Die politischen Empfehlungen gegen die Reform sind die Bürgerlichen und der Gewerbeverband. Für die Reform sind Mitte Links und die Gewerkschaften. Zumindest in der Deutschschweiz. In der Romandie ist es genau umgekehrt. Die welschen Gewerkschaften bekämpfen da die Reform und die Arbeitgeber unterstützen sie. Wieso, weiß Westschweiz-Korrespondent Sascha Buchbinder.
Der Waadtländer Arbeitgeberverband ist ein stolzer Verein, der sich auch nicht scheut, dem Schweizer Dachverband die Stirn zu bieten. Für Verbandsdirektor Christophe Raymond bietet diese Revision Chancen, die man unbedingt nützen müsse.
Je pense qu'il faut donc d'engranger, comme on dit dans le canton de Vaud, c'est-à-dire man muss packen, ce qu'on a obtenu, il faut
die Flexibilisierung und Angleichung des Rentenalters für Männer und Frauen, die Senkung des Umwandlungssatzes für die Pensionskassen und dass die Mehrwertsteuererhöhung nur bescheiden ausfalle, für die Arbeitgeber in der Romandie sind das wichtige Gründe, um der Reform zuzustimmen. Natürlich hätte sich Direktor Raymond noch mehr gewünscht, aber als Arbeitgeber sei er sich gewohnt, erst hart zu verhandeln und dann mit Kompromissen zu leben.
Cette pratique nous a appris la frustration et nous a appris, je crois aussi, un petit peu de modestie, parce que vous savez.
Durch die GAF-Verhandlungen habe er Bescheidenheit gelernt.
Il est très facile de faire le projet parfait sur le papier. Je l'ai fait. Nous l'avons fait. Et nous
auf dem Papier ein perfektes Projekt zu entwerfen, das sei leicht, aber die Machbarkeit, die steht dann auf einem anderen Blatt. 2004 sei eine AHV-Reform gescheitert, 2010 die Senkung des Umwandlungssatzes der Pensionskassen abgelehnt worden.
Les derniers résultats sur ces sujets-là, ils ont été cinglants, absolument cinglants pour les milieux que nous représentons.
Das seien sehr schmerzhafte Resultate gewesen und daraus hätten sie die Lehre gezogen, dass sie lieber einen Kompromiss akzeptierten, als mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sagt der Direktor des Waadtländer Arbeitgeberverbandes. Die Niederlagen der Arbeitgeber, den Gewerkschaften sind sie als Siege in bester Erinnerung. Der Genfer Gewerkschafter Alessandro Pellizzari sagt:
Wir haben das mehrmals gezeigt bei Fragen rund um das Rentensystem. Es gibt keine Vorlage, die durchgekommen ist, gegen die die Gewerkschaften sich gewehrt haben.
Allerdings sind die Gewerkschaften gespalten. Die Deutschschweizer unterstützen die Reform. Die Genfer sind die Maschinisten des Referendums. Der Unterschied erkläre sich durch ein anderes Selbstbewusstsein.
Da, denke ich, ticken wir wahrscheinlich in der Westschweiz anders, weil wir aus Erfahrung das Schwergewicht des Kräfteverhältnisses vielleicht nicht im Parlament sehen, sondern außerhalb.
Die Genfer Gewerkschaften suchen die Entscheidung auf der Straße. Und Alessandro Pellizzari ist zuversichtlich, weil...
Es sind sehr leicht verständliche Argumente. Sind sie für oder gegen die Erhöhung des Frauenrentenalters? Sind sie für oder gegen die Senkung des Umwandlungssatzes in der zweiten Säule? Und wir haben damit ein sehr breites Echo ziehen können.
Ist die Vorlage tatsächlich so einfach? Natürlich gäbe es auch gute Elemente in dieser Vorlage, räumt Pellizzari ein, aber die Erhöhung des Rentenalters könne man nicht akzeptieren. Der Genfer Gewerkschafter findet, das müsse anders werden. Da gäbe es noch
einigen Spielraum und den wollen wir ausloten. Wollen wir ausloten, indem wir diese Vorlage bekämpfen und ab dem 25. September nochmal um den Tisch sitzen und den Kompromiss zu unseren Gunsten verbessern werden.
Im Parlament sei wohl zunächst kein besseres Resultat möglich gewesen, aber nach der Abstimmung würden die Karten neu verteilt.
Sascha Buchbinder hat berichtet. Bleiben wir bei den Gewerkschaften und bei den Linken in der Romandie ein Nein zur Rentenreform, in der Deutschschweiz ein Ja. Dominik Meyer im Bundeshaus, welche Position ist eigentlich die überraschendere?
Für mich eigentlich das Ja von Gewerkschafterinnen, Sozialdemokraten und Frauenorganisationen in der Deutschschweiz, weil Rentenalter 65 für Frauen, dieser Punkt der Rentenreform, der war auch für sie bis vor 2 Jahren wirklich ein rotes Tuch. Damals lautete die Parole, wir akzeptieren das höhere Rentenalter für Frauen erst dann, wenn Frauen auch gleich viel verdienen wie die Männer. In der Romandie, da hört man das immer noch als Argument eben für ein Nein. In der Deutschschweiz sind eben die Linken von dieser Position abgerückt und eigentlich das Frauenrentenalter ist hier fast kein Thema mehr.
Was hatten die Deutschschweizer Linken so kompromissbereit gemacht?
Es liegt wohl auch an der Geschichte dieser Reform. Das, worüber wir jetzt abstimmen, das hat eine kleine Gruppe von Ständeräten im Kern ausgeheckt. Frauenrentenalter 65, tiefere Monatsrenten bei den Pensionskassen, aber eben zum Ausgleich auch 70 Franken mehr AHV. Und mitverhandelt hat der linke Wortführer in Rentenfragen, nämlich Paul Rechsteiner, SP-Ständerat und Präsident des Gewerkschaftsbunds. Es entstand da also wirklich so eine Art Mitte-Links-Paket, ein Deal. Und SP und Gewerkschaften, die haben intern mit viel Druck versucht, die Reihen zu schließen, eben für diesen Deal. Sie haben gesagt, den Anteil der AV an der Altersvorsorge ausbauen mit diesen 70 Franken, das ist für die Linke eine einmalige Chance, da müssen wir Kompromisse eingehen. Es hat gewirkt in der Deutschschweiz, aber eben, wie wir gehört haben, nicht in der Romandie, wahrscheinlich wegen eben Unterschieden in der politischen Kultur.
Schauen wir das bürgerliche Lager an. Lieber diese Reform als gar keine, sagen die welschen Arbeitgeber. Warum gibt es diese Kompromissstimmung denn nicht auch in der Deutschschweiz?
Auch hier sind es Unterschiede in der Politkultur, im Verständnis von Politik, Arbeitgeber und Bürgerliche sind in der Romandie eher bereit, auf die Linke zuzugehen. Das sieht man auch bei anderen Themen. In der Deutschschweiz und auf der ganzen nationalen Ebene ist das Klima frostiger, das war es immer schon. Bei der Rentenreform konkret sind diese 70 Franken mehr AV das Pièce de Résistance für Arbeitgeberverband, FDP und SVP, ein No-Go, salopp gesagt. Sie haben im Parlament bis zuletzt versucht, dieses Mitte-Links-Lager, diesen Deal zu spalten, diesen Deal zu sprengen. Sie haben für sie weitgehende Kompromissvorschläge gemacht, aber Mitte-Links hat wirklich keinen Millimeter nachgegeben. Das hat die Fronten damals sehr stark verhärtet und das wirkt bis heute, bis in den Abstimmungskampf nach.
Zum Schluss kurz zusammengefasst, verhärtete Fronten in der Deutschschweiz, linker Widerstand in der Romandie. Wenn man das zusammenzählt, bringt das die Rentenreform zu Fall?
Die Frage wird sein, am 24. September folgen die Leute auch den Parolen der Parteien und Verbände, die ihnen nahestehen. Und da habe ich Zweifel, gerade in der Romandie. Die SPD hat im Frühling ihre Mitglieder abstimmen lassen über die Rentenreform, eine eigene Urabstimmung in der Partei. Und da hat auch in der Romandie ein Ja resultiert. Also das linke Nein in der Romandie, das ist überhaupt nicht sicher. Ohnehin entscheidender als die Westschweiz, denke ich, könnte am Schluss der Punkt Ständemehr sein. Eine Mehrheit aller Kantone muss zustimmen bei dieser Reform. Heißt, die kleineren Kantone haben sehr viel Gewicht. Das sind eher die konservativeren Deutschschweizer Kantone. Ich denke, dort wird diese Rentenreform sehr wahrscheinlich entschieden.
Danke für die Einschätzung, Dominik Meyer im Bundeshaus. Mittlerweile ist es 13 Uhr im ersten und vierten Zeit fürs ABC durch Deutschland. Heute zum Buchstaben I wie Industrie. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Valerie Wacker.
Ein Mann, der vor einer Genfer Synagoge den sogenannten Genell-Gruß gemacht hatte, wurde zu Recht verurteilt. Zu diesem Schluss kommt das Bundesgericht. Die Geste erinnert an einen umgekehrten Hitlergruß. In Frankreich ist es künftig verboten, dass nahe Verwandte von Politikern als parlamentarische Mitarbeiter beschäftigt werden. Zum Thema werde die Beschäftigung von Verwandten insbesondere im letzten Präsidentenwahlkampf rund um den Kandidaten François Fillon. Der Profiboxer und mehrfache Schwergewichtsweltmeister Wladimir Klitschko tritt zurück. Er habe als Amateur und Profi alles erreicht. Nun könne er gesund seine zweite Karriere angehen. Klitschko gewann in seiner Profikarriere 64 von 69 Kämpfen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.